Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Ja, es ist viel passiert und es passiert immer schneller und so langsam macht es keinen Spaß mehr, über Politik zu reden. Aber liebe Leute, wir kündigen jetzt schon mal an, wir werden heute sehr viel über Politik reden, weil jetzt wird spaßig. Es ist mir einiges passiert.
Ist das nicht der Podcast, wo wir damit anfangen? Ja, tut mir leid, wir lagen komplett falsch.
das hat mich letzte Woche übrigens tatsächlich sehr überrascht, weil ich hätte nie gedacht, dass Sanae Takaishi die LDP anführen wird.
Ich glaube, wir waren alle überrascht, oder? Also wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet.
Ja, besonders so früh. Die Wahl ist doch erst, wenn dieser Podcast rauskommt, ne?
Naja, so ungefähr. Tatsächlich habe ich mich da am Datum geirrt. Aber ich sag mal so, das gefällt einigen Leuten in Japan eindeutig auch nicht, darunter nämlich der Kumaito. Und jetzt kommt's. Nach 26 Jahren hat die Kumaito heute, also am Freitag, die japanische Regierungskoalition verlassen.
Zur Erklärung, die Kumaito ist ja so der Juniorpartner von der LDP, korrekt?
Richtig. Ganz genau, die Kumaito hat eigentlich dafür gesorgt oder war so das Gegengewicht zur LDP. Ja, Spaß muss sein.
Naja, aber was hat sie denn genau gestört? Also haben die irgendwie was gesagt, haben die ein Statement rausgegeben oder haben sie einfach nur gesagt?
Nee, tatsächlich gibt es mehrere Dinge und jetzt wird's, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, lustig. Also, als allererstes, die LDP hat's immer noch nicht geschafft, etwaige Skandilchen abzuarbeiten, darunter den Spendengeldskandal.
Okay, so. Das ist ja nichts Neues.
Ja, das Problem ist aber, es wurden halt wirklich so dermaßen lasche Maßnahmen getroffen, dass das im Prinzip open-end ist. Also es kann ja immer weitergehen, fertig. So, das stieß schon mal ziemlich an. So, dann hat Takaishi diese Woche, jo Leute, wir brauchen ein Antispionagegesetz. Ja, das ist ja im Prinzip eine gute Idee. Das Problem ist, das ist ja nicht erst seit gestern. Das geht jetzt schon seit, ich glaube, über 10 Jahren. Problem daran ist, dass so wie die LDP es möchte, also der harte Kern der LDP, ist das ein fataler Eingriff in die Pressefreiheit. Tja, das schmeckt wiederum der Kumaito auch nicht, weil die halt eher so Richtung, nee, Leute, also ja, wir brauchen hier und da Sachen, aber wir müssen halt zusehen, dass die Rechte nicht eingeschränkt werden. Ja. So, dann ist ja noch der Punkt mit der Änderung der Verfassung. Takaishi ist halt eben Hardlinerin und sie hat auch schon angekündigt, jo, werden wir dran arbeiten. Gefällt der Kumaito überhaupt nicht, weil sie möchte das einfach schlicht und ergreifend nicht. Ich meine, hallo, ist eine buddhistische Partei. Ja, und dann ist es noch Takaishi selber.
Ja, die hat sich ja tatsächlich in ihrer ersten Ansprache gleich schon mal ins erste Fettnäpfchen gesetzt.
Ja, und ja, von ihr lassen, das ging schnell, ne?
Ja, das, Übung hat sie schon mal.
Das war ein kleines bisschen, aber es ist relativ typisch politikermäßig. Es war nicht so schlimm wie was, wenn Asso seinen Mundwerk aufmacht.
Gottes Willen.
Das ist ja das nächste Problem. Wir haben da ja noch Asso, den guten Taro.
Ja.
Der jetzt Co-Vorsitzender der LDP ist.
Ja, und das ist auch eine der großen Probleme. Takeuchi hat relativ oft so durchblicken lassen, dass sie diese Spendenskandale als für nicht so wichtig findet. Ne? Die war da eben so A bis Meinung. Die war sowieso im Endeffekt einer von A bis Schützling. Ne?
Nö, und die also genau genommen, um das mal zu vergleichen. Also jetzt mit der deutschen Politik. Genau genommen ist Takeuchi das, was Angela Merkel für Helmut Kohl war.
Und ja, deswegen, sofort haben die Leute alle die Befürchtung gehabt, die setzt einfach Leute ein als Minister, egal ob sie von der Spendenaffäre belastet sind oder nicht.
Und genau, das ist, hat sie vorgeschlagen. Drei oder vier Minister, die ziemlich heftig darin verwickelt sind, wo das halt auch wirklich offengelegt wurde. Ja, und die hat sie einfach mal so als Minister vorgeschlagen für ihr Kabinett.
Ja,
kam das jetzt nicht so gut an.
Das ist sofort Spannungen da drin. Das ging aber ziemlich schnell auch, ne?
Also genau genommen, um das Ganze mal zusammenzufassen. Man kann eigentlich sagen, dass die Kumaito einfach keinen zweiten Abe will. Und genau das ist das, was die japanische Politik gerade bekommt. Sie bekommt eigentlich Shinzo Abe nur in weiblich.
Ja.
So, und das
ja, das hatten wir ja vorab schon gesagt, dass die Dame schwierig wird.
Ja, es geht aber noch weiter. Wäre zu einfach, ne? Nee, tatsächlich ist es so, dass Madame heute, nachdem der Bruch gekommen ist, also erstmal, sie wurde vom Bruch extrem überrascht. Fordert jetzt natürlich, Leute, wir müssen mal dringend weiterreden, bla bla bla, sonst blub. Das kann sie knicken, dazu wird es nicht kommen. Aber sie kriegt halt jetzt auch innerparteilich gerade richtig heftig Druck, weil dieser Austritt der Kumaito hat dafür gesorgt, dass eben die Gemäßigten, die Takashi überhaupt nicht wollen, und da gibt's verdammt viele, jetzt auf einmal ihren Mund aufmachen. Es sind nämlich mehrere Sachen. Sie hat ja jetzt logischerweise überhaupt, also nicht mal den Hauch einer Mehrheit. Ab jetzt kann sie komplett überstimmt werden. Da brauchst du noch nicht mal mehr ein Parteienbündnis der Opposition. Da reicht einfach schon die größte Oppositionspartei. Bumm, zack, Sache erledigt.
Und das ist, ehrlich gesagt, nicht gut für die japanische Regierung. Die hatten sowieso Herausforderungen, die LDP. Ne? Selbst wenn die Kumaito nicht abgesprungen wären, hätten sie sich nach einem anderen Koalitionspartner umsehen müssen, um zum Beispiel den Haushalt und alles Mögliche durchzuboxen. Ne?
Da kommen wir auch gleich noch zu. Das ist so der nächste Punkt. Das ist ein paar Punkte mehr.
Also,
das Problem ist, jetzt kommen natürlich die kritischen Stimmen auf einmal. Das heißt also, es ist auch dadurch, oder es war ja so, dass es eigentlich sicher war, dass sie Premierministerin wird, weil einfach die Opposition es nicht geschafft hat, Gegenkandidaten aufzustellen. Jetzt ist es so, nee. Das könnte gewaltig in die Hose gehen. Es könnte sein, dass Japan demnächst ohne Premierminister erstmal eine Zeit lang dasteht. Das andere Ding ist, sie kriegt halt unglaublich Druck jetzt eben von den gemäßigten Stimmen. Die sind sofort aus den Schützenlöchern geschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, und versuchen sie jetzt abzusägen. Und der Druck ist groß, weil das, was sie macht, ist halt Rückschritt. Es hat nichts mit Fortschritt, mit politischer Erneuerung oder sonst was zu tun. Einzige Ding ist, naja gut, sie ist halt eine Frau. So, das ist für Japan ein großer Schritt, wissen wir. Aber die politische Erneuerung fehlt. Das heißt, sie macht eigentlich nichts besser. Kann man jetzt auch mit der deutschen Politik wieder vergleichen. Wir haben die CDU an der Backe, die hat versprochen, alles besser zu machen. Was ist es geworden? Nichts. So,
die genau stehen praktisch das, immer im gleichen Sumpf, von denen sie angeblich sich entfernen wollen.
Ja, genau, das ist der Punkt. So, dann ist aber auch noch das andere Problem, die Koalition. Also sie braucht auch mit der Kumaito einen neuen Koalitionspartner. Und da war ja eigentlich die Isshin-Partei, also die japanische Erneuerungspartei oder irgendwie so, ganz, ganz groß im Rennen. Die hat jetzt allerdings in den letzten Wochen extreme Forderungen gestellt, die nicht so gut sind. Und darunter einige, die auch ziemlich, wie soll ich sagen, eher so Richtung Abschottung des Landes gehen. Und die wollten sie halt erfüllt wissen. Dazu kam dann noch, dass letzte Woche ein Spruch kam des Vorsitzenden, der überhaupt nicht gut angekommen ist, weder in der Bevölkerung noch bei China noch in Korea. Der sagte nämlich einfach ganz eiskalt, jo, wer Premierminister sein will, muss mindestens einmal die Woche in den Yasukuni-Schrein gehen.
Ja, so, das ist also, die haben es ein bisschen übertrieben. Also es ist nicht so. Also Takaichi hat ja sowieso schon einen Kurs, der hart ist für LDP, aber sie macht eigentlich das, was im Moment gerade in den Wahlversprechen heiß ist. Ne? Sie hat gesagt, sie wird auf jeden Fall versuchen, Steuern zu senken, um die Leute zu entlasten, was natürlich nicht besonders gut für die Regierung wäre und viele andere Kosten, aber lassen wir das mal nebenbei. Sie hat gesagt, sie will auf jeden Fall ausländische Arbeitskräfte mehr einschränken, was nicht besonders gut für die Wirtschaft wäre, aber lassen wir das nebenbei. Auf jeden Fall, alles, was sie von sich gesagt hat, ist nicht gut, aber es ist nicht unbedingt etwas, mit dem du gleich alles in Feuer und Schutt und Asche legst, wie die Isshin-Partei.
Nee, das nicht, aber die Gesamtsumme, die ist halt wirklich heftig, die dabei rauskommt. Ja. So, das Problem ist aber dadurch, dass jetzt eben sie auch gemerkt hat, ich glaube, mit den Kollegen, das könnte ein bisschen schwierig werden, gibt es jetzt noch zwei weitere Probleme. Problem eins ist, ja, welche Partei wir sie dann nehmen? Es gibt keine Oppositionspartei, die sagt, ja, wir arbeiten mit euch zusammen, wir winken eure komischen Ideen mal durch. So, das ist vom Tisch. Das heißt also, die LDP steht jetzt ohne Mehrheit da. Und das wird so schnell auch sich auch nicht ändern, weil einfach, sie muss so riesige Schritte machen, um eben auf eine andere Partei zuzugehen, dass sie alle, da wirklich ausnahmslos alle, ihre Pläne komplett in die Tonne schmeißen kann.
Ja, das ist die Sache, ne? Wir hatten mal drüber geredet vor einer Weile, dass die LDP eigentlich Chancen hätte auf einen weiteren Koalitionspartner, wenn sie ein kleines bisschen ihre Politik anpassen würde. Wenn zum Beispiel Ishiba seine ganzen Wahlversprechen eingehalten hätte, wäre das vielleicht anders, ne? Jo. Aber mit Takaichis Kurs kannst du das vergessen.
Ja, total. Zweites Problem, was jetzt kommt, ist, dass die Kumaito immer dafür gesorgt hat, dass die LDP einen einigermaßen gemäßigten Kurs Richtung China nimmt. Die Angst, dass man sich jetzt mit China verscherzt, in Zeiten, wo man eh schon Probleme mit Donald Trump hat, also sprich die USA ja alles andere als verlässlicher Partner ist, nicht so gut.
Ja, eigentlich kriegt sie halt den falschen Mond an, ne? Also sie hätte eigentlich wirklich die Chance, jetzt so ein bisschen Stärke zu zeigen. Sie muss davon dabei auch noch nicht mal so groß irgendwie einen Abgang von den Punkten der LDP machen, aber sie ist halt so verkrampft und hat auch gleich deutlich gemacht, ich mach das so, wie ich es will. Und das ist natürlich ein fatales Signal, weil deswegen sagen halt die anderen Parteien, entweder ihr kommt uns entgegen, weil sonst wird das nichts.
Nächstes Problem. Der Gerhardscher hat ja die Woche über einiges angekündigt. Einiges. Darunter zum Beispiel, was man denn oder wie man denn der Wirtschaft helfen will. So, ist alles eine tolle Idee. Ungefähr jeder Ökonom hat den Hand an die Stirn geklatscht und gesagt, Leute, das ist alles eine tolle Idee, aber es wird überhaupt nicht funktionieren, weil die Geldmöglichkeiten dafür gar nicht da sind. Weil rein theoretisch haben ihre Reformideen, ich sag mal so rum, man könnte auch den Haushalt gleich sagen, gut, du bist jetzt tot, kommt beim selben raus. So, das wird so nix. Und dann kommt natürlich noch dieser tolle Spruch, sie will Japans Politik mit Reform und Disziplin erneuern. Und dann ernennt sie die, also erstmal Asso als Co-Vorsitzenden und dann holt sie eben 3 oder 4, ich weiß wie gesagt jetzt gerade nicht, wie viel es waren, Politiker oder steht sie als Minister vor, die eben in der Spendenaffäre ganz hart verwickelt sind. Was hat das mit Reformen zu tun?
Ja, du, irgendwie fühle ich mich da an den Geschichtsunterricht erinnert, ne? In der Edo-Zeit von Japan. Es war zwar im Großen und Ganzen gesehen eine stabile Regierung, ne, für 250 Jahre lang, aber es war auch immer geprägt von ganz vielen Missständen. Und immer wenn die Missstände schlimm wurden, kam die Regierung des Edo-Bakufu daher und sagte, wir müssen uns jetzt wieder auf Disziplin und konfuzianische Werte so besinnen und hat den Leuten einen heftigen Sparkurs auferlegt. Und das hat die Sache nicht besser gemacht. Das hat die Leute nur stinkiger gemacht gegenüber der Regierung. Und dasselbe Problem haben wir hier auch. Ne?
Ja.
Ja. Vor allem, genau, sie hat ja dann auch sowas gesagt, oh ja, es gibt bei ihr auch keinen Work-Life-Balance. Sie wird immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und da hat die Bevölkerung gleich schon gesagt, was zum Geier bitte? Und
viel schlimmer, sie hat sich damit mit Rengo verscherzt, der größten Arbeitnehmerlobby. Und auf die Unterstützung ist die LDP auch angewiesen.
Sie ist ja auch gleich wieder zurückgerudert und meinte, das gilt ja nur für sie. Also alle anderen sollen schön auf Work-Life-Balance.
Hat aber nicht viel gebracht. Sie hat sich so oder so. Dazu kommt, dass sie sich das tatsächlich auch gleich zu Anfang ziemlich hart mit der Arbeitnehmerseite verscherzt hat. Weil so einige Sprüche kamen auch bei der Wirtschaftsvereinigung Katarin überhaupt nicht gut an. So, und jetzt das Letzte. Was noch on top kommt, so das Sahnehäubchen, ist die öffentliche Meinung. Denn laut Umfragen direkt nach ihrer Wahl wurde wahnsinnig viel von ihr erwartet, aber niemand hat ihr zugetraut, dass sich irgendwas bewegen wird. So, jetzt sind natürlich noch keine neuen Umfragen rausgekommen, immer am Wochenende. Aber wir können uns ausmalen, wie das aussehen wird, weil der Drops ist gelutscht, um das mal ganz doof zu sagen. Das war's. Wenn die LDP jetzt tatsächlich, oder sagen wir so, es kommt dazu, sie wird Premierministerin. Und die LDP löst das Parlament nicht auf. Das machen sie ja normalerweise eigentlich immer nach einer Wahl, um eben gerade diesen Stimmschwung mitzunehmen und ihre Position zu sichern. Dieses Mal haben sie gesagt, ja, das geht schon heikel, wir verlieren hier gerade Stimmen, das könnte nach hinten losgehen. Wenn sie es jetzt nicht machen, ist die LDP durch. Das war's. Dann wird die keiner in der Politik, keiner in der Bevölkerung mehr ernst nehmen. Das heißt, das Risiko, dass sie Premierministerin wird und es kommt nicht zu Neuwahlen, das wird die LDP nicht eingehen.
Nee, also ich denke, es wird ein riesiges Chaos definitiv jetzt noch geben.
Die stabile Zeit, also politische Zeit in Japan ist vorbei. Schlicht und ergreifend, anders kann man das nicht sagen.
Ja, wenn du in die Vergangenheit guckst, gab es ja viele Zeiten, wo die japanische Regierung überhaupt nicht stabil war und die Premierminister im Wetteifer gewechselt haben, im Monatstempo und Wochentempo, ne? Und das wäre halt richtig blöd, wenn sowas wieder voransteht, weil bis sich das alles wieder normalisiert. Also
ich will jetzt keine Prognose abgeben. Ich kann die LDP momentan echt schwer einschätzen. Aber ich bin ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn sie es nicht zur Premierministerin schaffen wird. Sorry, wenn ich das so sage, aber nee, ich glaub's nicht. Weil das Risiko ist zu groß.
Ich habe ja echt in den letzten Wochen mir im Kopf ausgemalt, dass derjenige, der drankommt, eine arme Sau ist. Aber das habe ich auch nicht erwartet.
Ja, ne? Im Prinzip hat es das alles noch übertrieben.
Also, das ist so, Leute, warum macht ihr das? Mensch, das könnte so einfach sein. Ihr müsst doch nur einfach mal kurz nachdenken. Also manchmal verstehe ich das Denken von Politikern nicht, ganz ehrlich.
Naja, wir haben ja schon so oft gesagt, dass es eigentlich ganz einfach wäre, also zumindest in der Grundidee, aber...
Aber leider werden wir auch jedes Tag in unserer eigenen Realität ständig vom Besseren belehrt. Ach ja, das macht alles irgendwie gar keinen Spaß mehr. So, gehen wir mal von der Politik weg, es reicht, und kommen zur Lokalpolitik. In Japan ist ja Kundenbelästigung, also Kasuhara, wirklich ein Riesenproblem. So, es gibt ja verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel Tokio hatte als erste Präfektur eine Verordnung erlassen, dass eben Betriebe dagegen was unternehmen müssen, aber es gibt noch keine wirklichen Strafen. Tja, bei der Präfektur Mie ist das jetzt anders. Die hat nämlich tatsächlich Strafen gegen Kundenbelästigung eingeführt, auch ganz genau definiert, was darunter fällt. Und das kann jetzt bis zu 500.000 Yen kosten. Das ist aua, weil das sind 2.900 Euro.
Das ist heftigst, ja.
Ja.
Das ist ehrlich gesagt gut. Ich frag mich, ob es zu einem Vorbild wird für den Rest von Japan. Oder ob es erstmal ein Einzelfall bleibt.
Nee, tatsächlich, ja. Also es wurde sehr stark drauf geschaut, was macht Mie denn da? Jetzt wird man wahrscheinlich ein bisschen abwarten. So, gucken wir mal, wie sie damit umgehen. Aber es ist tatsächlich so, dass das schon ein dickes Ding ist. Weil, also, um euch das kurz zu erklären, für die Leute, die es noch nicht wissen, wir haben ja schon mal das Thema gesprochen. In Japan ist es mittlerweile leider gang und gäbe, dass Kunden sich wirklich wie ein Tyrann benehmen anstelle von König. Und das führt dazu, dass es halt immer wieder zu solchen Situationen kommt oder zu solchen Berichten kommt, dass zum Beispiel ein Lieferant mal eben in den Keller für ein paar Stunden gesperrt wird. Oder eben, dass richtig psychisch auf die Mitarbeiter eingegangen wird, weil eben, naja, sie können zwar nichts dafür, aber wenn irgendwas passiert, ist halt eben der Mitarbeiter der nächstgreifbare. Und das führt dazu, dass immer mehr kündigen, weil einfach die psychische Belastung riesengroß ist. Und auch Unternehmen gehen dadurch pleite, weil das führt auch dazu, dass nicht nur Mitarbeiter, auch öffentlich, übrigens über Social Media und so weiter, wirklich gestalkt werden oder die persönliche Daten bekannt gegeben werden und so weiter und so fort. Nee, das gilt auch für Unternehmen. Und dadurch sind schon einige Unternehmen pleite gegangen. Und das ist halt eine riesen heftige Situation. Vor allen Dingen übrigens auch im Gesundheitsbereich. Da wird das auch immer schlimmer. Also die Pfleger müssen da teilweise was aushalten. Holla die Waldfee. So, und damit muss einfach Schluss sein. Und deswegen ist das eigentlich tatsächlich eine gute Idee. Und das sollte tatsächlich landesweit eingeführt werden, weil so kann es nicht weitergehen. Wir reden ja jetzt hier nicht einfach nur von, ja gut, der hat sich halt beschwert und ist ein bisschen ausfallend geworden. Ich meine, das gibt es, kennen wir hier in Deutschland. Überall, Kunde, der sich beschwert, ist meistens nicht immer. Es gibt ja auch nette. Aber sehr viele drehen einfach mal kurz am Rad, weil sie einfach, ich weiß nicht, keine Erziehung genossen haben oder irgendwie so. Aber in Japan ist das halt wirklich, naja, das geht halt um, also ist schlimm.
Ja, also man könnte das noch weiter analysieren. Man könnte dann richtig eine ganz große Doktorarbeit drüber schreiben.
Oh ja.
Also es kommt ja nicht einfach von nichts, ne? Das ist, die Leute haben einen Weg gefunden, ihren Stress abzuwerfen, ne, auf die anderen Leute. Und das geht ja nur, wenn die Leute gestresst sind. Das heißt, das hat mit einer Menge zu tun, auch mit der Situation in Japan, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Es ist nicht so, dass das einfach so im Vakuum sich entwickelt hat.
Nee, natürlich nicht. Und je unzufriedener man wird, desto schneller sucht man sich Ventile. Ja. Und das ist natürlich klar, das ist halt hier einfach so ein Ergebnis. Nur es trifft einfach die Falschen. Schlicht und ergreifend.
Das ja, ist ja halt keine Fall. Ausrede, bloß weil ich irgendwie aufgestaute Aggression habe und irgendwie ein Ventil brauche, muss ich doch nicht den armen Supermarktmitarbeiter anschreien, weil er mir vielleicht jetzt 1 Cent weniger gegeben hat oder keine Ahnung, der Joghurtbecher einen Knick hat oder sowas.
Mhm. Ja, es ist, ich weiß nicht, man lässt einfach den Frust raus.
Ja, boah, da gibt es so viele Beispiele in anderen Ländern auch in Südostasien. Korea zum Beispiel ist ein ganz brutales Beispiel, wo sich da der Frust dann entlädt. Das ist sehr unschön. Da geht es dann meistens online zur Sache.
Ja.
Aber es ist halt eine Sache, die wirklich schon lange Zeit im Umgang ist. Das ist jetzt, wir berichten schon seit ein paar Jahren darüber, wie die Kunden die ganzen Mitarbeiter belästigen.
Es ist tatsächlich seit der Corona-Pandemie schlimmer geworden.
Das stimmt, ja. Das sind die Meldungen, haben dann zugenommen. Meistens war es dann auch, sind es mehr Kleinigkeiten dann gewesen, wie zum Beispiel auch der, also ich kann mich an diesen einen Fall sehr gut erinnern, wo dann ein Mann dann auch eine arme Mitarbeiterin in so einem Konbini absolut zusammengebrüllt und auch attackiert hat, weil sie ihm aus Versehen die falsche Kaffeegröße gegeben hat. Mhm. Also das war, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Weil vor allem, man hat ja dieses Bild von Japan, dass man immer sehr höflich und zuvorkommt, und ist klar, der Kunde ist immer König, aber das beruht auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeiten, hatte man den Eindruck. Und dann hat man halt gesehen, oh, das ist halt schon doch ziemlich heftig. Und ein anderes ist halt, wo halt dieses Aggressionsproblem ist, auch dieses Anrempeln hatten wir ja auch kürzlich das Thema. Mhm. Und das ist tatsächlich ja etwas, was schon länger existiert, was aber jetzt auch ein immer größeres Problem wird und gerade halt auch Frauen oder Minderheiten betrifft.
Ja. Es ist wirklich schlimm, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist aber so, man darf eine Sache nicht vergessen. Japan hat den Ruf, super höflich zu sein. Aber dreht den Japaner den Rücken zu, hat sich das in der Regel, also nicht immer, aber in der Regel, hört man dann genau hin.
Nur mal so nebenbei. Es ist wirklich, das ist nur eine Baustelle, dass jetzt da Strafen kommen. Das ist wichtig, aber das ist nicht alles, was man machen müsste. Man sieht ja auch, dass die mentale Gesundheit der Japaner angeschlagen ist, heftigst, ne? Und da sollte man auch was tun für.
Ja, definitiv.
Weil, ja, sonst kassierst du halt nur massenweise Strafgeld und Bußgeld von Leuten, die dauernd der Kragen platzt.
Ja, tatsächlich ist so. Ja. So, kommen wir mal zu Bären. Es tut mir leid, wir müssen auch darüber reden, weil das ist ja momentan liest du überall vom Bär angegriffen und so weiter. Tatsächlich ist es so, in Japan steigen die Zahlen der Bärensichtung. Auch wieder die letzte Woche. Leider auch wieder mal einige, die ein bisschen tragischer, die eigentlich sehr tragisch geendet haben, weil die Zahl der Todesopfer steigt tatsächlich an. Und mittlerweile werden auch Touristen von Bären angegriffen. So letzte Woche wurde ein spanischer Tourist in Shirakawa angegriffen. Er kam Gott sei Dank mit leichten Verletzungen davon. Aber jetzt wird er gefordert, Leute, können wir mal bitte Touristen ein bisschen besser informieren, sonst geht das nicht mehr gut aus. Und das ist ja mehr als verständlich. Dazu kommt übrigens, dass die Situation mittlerweile so ist, dass du in einen Supermarkt gehen kannst und dann, Leute, da kommt ein Bär rein. So passiert übrigens tatsächlich vorgestern in Gumna. Da sind nämlich zwei Männer im Supermarkt von einem Bär verletzt worden.
So, auch oder irgendwie du gehst eine spazieren. Surreale Situation, ne?
Ja, das Ding ist, Japan hat ja mittlerweile die Gesetze geändert und gesagt, so, okay, wir können Notfallabschüsse machen in bewohnten Gebieten und machen das Ganze ein bisschen einfacher. Wir müssen nicht mal die Polizei anhauen. Wir machen jetzt einfach Präfektur bestimmt das, Sache erledigt. Ja, gibt's aber ein kleines Problem. Bärenjagd ist nicht so einfach. Also sprich, erstmal das Tier jagen und dann fachgerecht zerlegen etc. und so weiter. Das kann nicht jeder. Und Japan hat da das Problem, dass die Zahl der Jäger sinkt und die Zahl der Jäger, die das eben machen können, ist verschwindend gering. Das heißt also, es ist eine gut gemeinte Idee. Man hat aber eine Kleinigkeit vergessen, Schulung und Ausbildung für eventuellen Nachwuchsjäger. Mhm. Die gibt's nämlich schlicht und ergreifend nicht. So, das heißt, wir können abschießen, alles super. Aber wir haben gar kein Personal dafür. So, und dementsprechend wird das halt immer heftiger. Deswegen hat jetzt auch die Präfektur Niigata eine Sonderwarnung wegen der Rekordzahl an Bärensichtungen und Angriffen ausgesprochen. Das ist die höchste Alarmstufe, die man ausrufen kann. Das Warnsystem wurde im Jahr 2019 eingeführt. Und die Behörden waren jetzt im Prinzip im Dauerton vor der erhöhten Gefahr und dass man unglaublich aufpassen soll. Sagen halt auch Leute, lasst den Müll nicht draußen stehen und. Also es ist eine Kette an Warnungen, die es da gibt. Mhm. Dazu kommen Einschränkungen, wie zum Beispiel in einigen Regionen Kinder, wenn ihr schickt die bloß nicht alleine zur Schule und so weiter. Das Ganze hat Hokkaido ja letzte Woche schon eingeführt. Also es wird immer schlimmer. Und die Bären kommen halt mittlerweile in Vielzahl, weil einfach die Nahrung nicht mehr ausreicht.
Ja. Es ist auch wichtig, dass man diese Warnungen an die Leute bringt. Das funktioniert, wir wissen, nicht immer so gut, besonders wenn es um Touristen und Ausländer geht, die das nicht verstehen. Aber es gibt Gott sei Dank auch Warn-Apps. Die sind teilweise dann sehr beliebt und Idee funktionieren halbwegs, aber ja, auch wenn du gewarnt bist, ne, das, einige Leute hören nicht drauf.
Nee, tatsächlich nicht. Man muss dazu sagen, es ist so, dass dadurch, dass die Zahl der Todesopfer steigt, man höllisch aufpassen muss, dass das nicht irgendwann tatsächlich, ja, ich sag mal so Alltag wird. Dafür ist die Situation wirklich übel. Man muss aber vor allen Dingen auch mal überlegen, was kann man da eigentlich tun, dass die Tiere da die ganze Zeit nicht so runterhüppen vom Berg oder aus dem Wald. Und das kann man nur machen, indem man sich vielleicht mal darum kümmert, über die Gründe, warum denn die Bucheckerernte zum Beispiel so extrem schlecht ist. Weil das ist einer der Hauptgründe, warum die Tiere in bewohnten Gebieten kommen. Und natürlich muss man auch Touristen im Zaum halten. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon drüber gesprochen, dass mittlerweile so ein Kleinsport geworden ist. Oh, da ist ein Bär, cool, ich gehe mal ein bisschen näher ran, mach mal ein Foto. Übrigens, dass dabei noch keiner verletzt worden ist, ist wirklich ein Wunder. Weil so gewöhnt man die Tiere an die Menschen. Und das ist keine gute Idee, weil Mensch versus Bär, in der Regel gewinnt der Bär. Das ist einfach so.
Das stimmt. Man kann einen Bär nicht auch wegrennen. Die sind nämlich auch ziemlich schnell.
Ja, und das ist da
so eine Pranke, wenn die dich mal trifft, dann ist meistens auch schon gute Nacht.
Richtig. Naja, also es ist halt schwierig, um das mal vorsichtig auszudrücken. Da muss was passieren, Punkt. Aber man denkt halt einfach nicht weit genug. Oder es muss erst was ganz Schlimmes passieren. Ich habe keine Ahnung, wie die sich das vorstellen. Naja. So, nachdem wir jetzt die Bären haben, kommen wir mal zum Tourismus. Japan ist ja touristisch gesehen wahnsinnig beliebt. Ich denke, jeder, der uns zuhört, würde am liebsten sofort wieder rüberreisen. Habe ich recht? Und wir wahrscheinlich auch.
Ja.
Nee, jetzt sagt einer Nein von euch, dann gibt's aber Ärger. So, das ist natürlich toll fürs Land, weil da kommt ordentlich Geld ins Land. Und man möchte ja unbedingt ganz viele Touristen haben, nämlich 60 Millionen bis 2030 pro Jahr. Man überlegt noch, wie man sie stapelt, aber gut, okay, das kommt. Naja. Das Problem ist jetzt allerdings, und zwar hat das World Travel and Touristic Council, also WTTC, jetzt einen Bericht rausgebracht. Der Bericht besagt, dass Japan vor einer massiven Fachkräftekrise im Tourismus steht. Denn das Ding ist, jetzt schon klagen ja wahnsinnig viele Betriebe in der Branche. Ja, Leute, wir haben kein Personal. Deswegen schränkt das Angebot immer weiter ein. Und Japan ist ja ein Land, das sehr stark auf Service setzt. Dafür sind sie bekannt. Aber der Service wird nicht mehr lange aufrecht zu halten sein. Denn tatsächlich, sagt dieser Bericht, droht Japan bis 2035 ein Arbeitskräftedefizit von 29%. Und damit steht das Land noch schlechter da als Griechenland mit 27%. Jetzt kommt's, Deutschland mit 26%. So, das heißt, es fehlen Arbeitskräfte. Und das Problem ist hausgemacht. Einmal Corona-Pandemie. Sehr viele wurden rausgeschmissen, weil, nee, guck mal, keine Touristen, dann brauchen wir die Leute ja nicht. Woran man aber nicht gedacht hat, ist, naja, irgendwann ist eine Pandemie auch mal vorbei. Das sehen wir jetzt gerade. Ja, man hat ja eh schon Arbeitskräftemangel. Na gut, die Leute haben sich etwas Besseres gesucht. Warum sollen sie in den Tourismus zurückkommen? Zweiter Punkt, die Bezahlung ist grottenschlecht. Lange Arbeitszeiten, kaum Geld und so weiter. Macht das Ganze nicht attraktiv. Aber die Branche ändert nichts. Und das ist was, das wird schon seit Jahren gesagt, Leute, ihr müsst was ändern. Die Branche ignoriert's. Tada. Und jetzt hat man den Salat.
Ja, so wie wir es prophezeit haben.
Ja, wir haben oft genug drüber geredet. Ist
gut.
Und tatsächlich, so im Rückblick, wo man immer schlauer ist, würde ich fast behaupten, dass die Tourismuswelle so stark angewachsen ist, dass selbst wenn alles in Ordnung wäre, keine Pandemie wäre oder sonst etwas, dass sie trotzdem Probleme kommen würden. Weil so schnell kannst du das nicht ausbauen, wie die Touristenzahlen steigen.
Naja, es gibt noch zwei weitere Probleme. Und da müssen wir jetzt mal zu einer anderen News rüber switchen. Denn tatsächlich ist es so, dass die Zahl der in Japan lebenden Ausländer mal wieder einen Rekord hoch erreicht hat. So, also Ende Juni 2025 waren es 3,95 Millionen ausländische Staatsbürger, die im Land gemeldet sind. Das sind also 5% mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Fachkräfte der Ausländischen ist auch ordentlich gestiegen und steigt auch immer weiter. Problem ist aber, so gut wie sich das anhört, Japan hat heute, Freitag, erstmal das, wie war das, nennt sich das nicht Special Worker, sondern noch eine Nummer höher, also für die Leute, die selbstständig im Land werden wollen, das Visum verschärft. Also sprich, nee, ihr könnt jetzt nicht mehr so einfach rüber, ihr müsst nämlich viel, viel mehr Geld haben und so weiter. Und man diskutiert gerade drüber, dass man auch die anderen Visa mal fröhlich verschärft, weil man will ja Hardliner sein, ne? Das ist eine ganz blöde Idee in der jetzigen Situation. Man macht es den Leuten extrem unschmackhaft nach Japan zu kommen. Ich meine, klar, viele von euch sagen jetzt halt, ja, geil, ich sofort hin, weil ich kann da arbeiten und so weiter. nee, so toll ist es da nicht, weil man ist, erstens, Integration überlässt man den Leuten mal fröhlich selbst. Es gibt nur vereinzelt Kurse und so weiter, dass man sich halt wirklich in Japan zurechtfinden kann. Zweitens, Steuersystem geht nur auf Japanisch, auf Englisch blöd. Dann ist die Sache, naja, schön, dass ihr eine Staatsbürgerschaft habt, eine permanente Aufenthaltsgenehmigung. Die können wir euch aber ab sofort entziehen. Dazu kommt dann auch noch das Special Skilled Worker Visa, das wurde ja 2019 eingeführt, eben für Fachkräfte gibt es ja in zwei Klassen, super unattraktiv ist, weil einfach die Bestimmungen so verdammt dämlich sind. Und so legt man dann eben dem Fluss, den man bräuchte, um eben nicht in einer Mitarbeiterkrise zu gerutschen oder noch tiefer reinzurutschen, der schmeißt man Steine in den Weg. Super Idee.
Ja, also im Grunde heißt das, die Aussichten dafür, dass man die Fachkräftemangel irgendwie ausmerzen kann mit Leuten aus dem Ausland, sehen schlecht aus.
Und das wird immer schlechter. Weil, jetzt kommen wir dann mal wieder zum Anfangsthema. Die liebe eventuell neue Premierministerin hat nämlich sowieso schon eine härtere Gangart angekündigt, wo dann auch wieder die gesamte Wirtschaft wahrscheinlich den Hand vor die Stirn gekloppt hat. Was einfach Blödsinn ist. Man kann nicht immer nur ankommen und sagen, ja gut, Leute, pass auf, wir haben da jetzt so eine kleine rechte Partei. Nur dem müssen wir es recht machen. Das ist ja immer so ein Volkssport anscheinend von Politikern. Klappt nie, weil man wählt in der Regel ja immer das Original. Sieht man ja hier auch bei der AfD gerade. Aber wir wollen es denen trotzdem den Leuten ja irgendwas vorwerfen, damit wir so ins gleiche Horn schlagen. Und deswegen machen wir das Ausländern schwerer. Super. Und das in einer Situation, wo der Fachkräftemangel wirklich mittlerweile so immens ist, dass Firmen deswegen pleite gehen.
Ja,
und das
also,
nicht wenige übrigens.
Es ist eindeutig, ne? Es wird sich so schnell nichts ändern, es wird sich so schnell nichts bessern und deswegen wird generell der ganze Wirtschaftszweig irgendwann sein Wachstum nicht aufrechterhalten können. Er wird wieder schrumpfen.
Und dadurch kann man dieses Ziel von 60 Millionen nicht erreichen. Ich meine, man muss dazu sagen, dieses Ziel von 60 Millionen Touristen pro Jahr ist in der aktuellen Situation sowieso absolut blödsinnig. Ja. Man hat jetzt schon riesige Probleme mit Touristen, weil Touristen haben so den Hang dazu, sich manchmal nicht benehmen zu können. Und leider zieht man diese Touristen halt auch an. Da gibt es ja ständig Meldungen. So, das andere Problem ist die Überfüllung. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Japan so riesig ist, dass du überall einfach Touristen hinstellen könntest. Das funktioniert nicht. Die Leute sind jetzt schon tierisch genervt in einigen Regionen, weil einfach, ich komme raus, ich komme gar nicht dahin, wo ich will, weil hier ist alles verstopft. Kyoto kann ein Lied davon singen.
Jo.
Dieses Ziel wurde ja sowieso schon kritisiert, auch mit Gegenvorschlägen. So, Leute, seht doch einfach zu, dass sie mehr ausgeben. Und dann nehmen wir nur 40 Millionen. 20 weniger gibt ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Wäre vielleicht eine Idee. Aber der Regierung ist das halt völlig egal. Sie hält dran fest, weil, Geld, 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 Geld.
Ja.
So wie immer
das
halt,
liebe
ne?
Geld.
Ja,
das heißt natürlich auch, wenn sich nichts ändern wird, wirklich, wird auch das Reisen nach Japan teuer bleiben.
Es wird teurer, vor allen Dingen.
Ja, es ist ein gutes Stück teurer geworden und es wird wahrscheinlich auch in der Zukunft noch mal ein Stück teurer werden.
Und das könnte den Buben wiederum abbrechen. Da passt ja die Regierung gerade auch höllisch auf. Ich meine, momentan sind Japanreisen wieder günstiger geworden, weil der Yen ist nach der Wahl nämlich ganz schön in den Keller gerutscht. muss man auch dazu sagen, kommt auch nicht so gut. Vor allen Dingen die Aussage, ja, das ist doch gut für die Wirtschaft. Oh Gott, Hilfe.
Ich meine, man sieht's an den Trends, ja. Wenn du schon siehst, dass die Leute versuchen, Geld zu sparen, indem sie sich irgendwas Ausgefallenes einfallen lassen, indem sie zum Beispiel ihren Urlaub so planen, dass sie die Nacht einfach die ganze Zeit in Nachtfernen oder in Zügen oder in Nachtbussen drin sind, dass sie da im Zug schlafen, anstelle von einem Hotel, weil es einfach billiger kommt. Das ist absurd, aber ja.
Dann können wir dann auch gleich dazu kommen, denn tatsächlich werden nämlich Hotelpreise in Japan immer heftiger. Also die ziehen ja an, das ist der Wahnsinn. Ne, dadurch profitieren tatsächlich Nachtfähren und Nachtbusse. Da kann man nämlich drin schlafen und das kostet nicht ganz so viel. Deswegen verlegen tatsächlich die Leute ihre Reisen, gerade junge Leute übrigens, immer mehr Richtung Nachtfähre und Nachtbusse. Das ist übrigens ein ziemlich lustiger Bruch mit der Tradition, weil traditionell ist halt der Shinkansen und der Inlandsflug gefragt. Ja. Das ist eine ziemliche Änderung hier, ganz ehrlich. Man spart dadurch auch ganz schön viel Geld, muss man dazu sagen. Und tatsächlich melden alle Anbieter steigende Nachfragen.
Es ist lustig. Du musst im Endeffekt deinen Urlaub so planen, dass die Reise zum nächsten Ziel lang genug ist, damit du was an Schlaf bekommst. Ne? Mhm. Deswegen fällt der Shinkansen logischerweise weg, der ist zu schnell.
Ja, das kommt noch dazu. Ja, und der wird ja auch immer teurer, muss man auch dazu sagen. Und dann gibt es natürlich noch den Trend, also diesen Oshikatsu-Trend, der gerade Fernbusse bei jungen Japanern immer beliebter macht. Also das ist so ein Trend, man fährt seinen Stars hinterher und so weiter. Das ist so ein ganz großes Ding, vor allem bei Frauen tatsächlich. Und gerade Menschen der Generation Z, also das sind so junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren, die sorgen wirklich dafür, dass Fernbusse absoluten Boom erleben.
Das ist aber eigentlich interessant, weil das so ein Phänomen ist, was ich eigentlich aus Europa kenne, dass halt Leute gerade für Konzerttouren sich dann halt mehrere Tickets holen und dann fahren sie den halt auch mit Bus und Bahn hinterher. Aber ich wusste nicht, dass das in Japan erst so aufkommt im Prinzip.
Nee, das gibt's schon immer, aber jetzt ist dieser Trend, also nach der Corona-Pandemie, ist dieser Trend extrem nach oben gepusht. Das ist ähnlich wie Kiddult oder Kidsdult oder wie man das nennt. Also sprich Erwachsene, die zum Beispiel Lego spielen. Ich meine, ist cool, warum nicht? Sollen wir machen, wenn man es mag. Dieser kleine, süße, schnuckelige Trend sorgt dafür, dass die japanische Spielwarenindustrie momentan Rekorde verzeichnet, weil die einfach Spielzeug kaufen wie bekloppt.
Das ist, ja. Also wobei, manchmal ist es sehr wild.
Man muss auch dazu sagen, Lego kann schweineteuer sein.
Ja. Ja, ich glaube, das hat das ganze Internet mitbekommen. In letzter Zeit ist auch ein schönes Video rumgegangen dazu, ne?
Ja, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, aber ich kenne die Preise.
Auf jeden Fall, es funktioniert auch nur, wenn dafür eine Infrastruktur da ist, ein System da ist. Und ich muss sagen, das Fernbus-System in Japan ist wahnsinnig toll ausgebaut. Das ist im Endeffekt wie mit der Bahn zu reisen, nur teilweise sogar günstiger.
Ja. Ja. Also wenn ihr in Japan unterwegs sein wollt und ein bisschen Geld sparen, schaut tatsächlich mal nach dem Fernbus.
Ja, ist ziemlich cool.
Ja, vor allem fährt man da halt auch manchmal durch ganz tolle Landschaften, wo die Bahn nicht lang fährt. Oder der Shinkansen. Jo. So, aber apropos Shinkansen, da haben wir noch eine Sache, wo wir eigentlich auch sagen, ach du heilige meine Güte. Es ist so, dass die japanische Bahngesellschaft JR East jetzt die Abfahrtmelodie des Tohoku Shinkansens an den Bahnhöfen Tokio, Uneo und Omiya gestoppt hat. Jetzt kommt der Grund und da wird es ein bisschen kurios. Man hat sich nämlich für eine Werbeaktion einen speziellen Song der Idol-Gruppe Six Tones, oder wie die heißen, geholt und die da eingespielt. So, ist ja eine schöne Idee, sollte halt junge Leute anziehen. Das hat auch geklappt, aber anders als man vermutet hat. Denn es waren auf einmal schlagartig überall so viele Fans da, die halt eben versucht haben, diese Melodie aufzunehmen. Also es ging dabei um den Titel Shine With You in einer speziellen Variante. So, jetzt ist aber folgendes Problem. Die Lautsprecher hängen über den Gleisen. So, in ungefähr 4 Meter Höhe, wenn ich mich gar nicht irre, oder ein bisschen weiter drunter. Und direkt darüber sind natürlich die Hochspannungsleitungen. Was man doch eigentlich weiß, ist, es ist eine ganz blöde Idee, mit metallischen Geräten einer Hochspannungsleitung zu nahe zu kommen.
Ja, das ist ein britzelndes Erlebnis.
Richtig. Und genau deswegen hat jetzt JR East gesagt, nee, lassen wir, das geht nicht mehr, das sind zu viele, die halt versucht haben, diesen Song aufzunehmen und mit dem Mikrofon immer näher an die Starkstromleitung gekommen sind. So, Song ist weg, Internet rebelliert, weil, ach Gott, gibt das Ding digital frei, wir wollen es hören und so weiter und so fort und der Tohoku Shinkansen bekommt eine neue Melodie.
Ach ja, ich meine, man könnte ja meinen, sie reagieren über, aber ich meine, lieber handeln sie jetzt, als wenn nachher wirklich was Tragisches passiert, ne?
Ja.
Das sollte man nicht vergessen.
Ich glaube, das ist auch keine übertriebene Reaktion, oder? Gell? Nee, das ist wirklich eine Gefahr. Ist da nicht in der Vergangenheit schon mal was passiert?
Ja, tatsächlich. Das ist nicht das erste Mal, dass es so ist, sondern das gab es schon in Osaka und so weiter. Da muss man ehrlich sein, das hätte man von vornherein wissen müssen, dass das nach hinten losgeht. Wobei, ich bin übrigens dafür, dass die Deutsche Bahn, wenn ein Zug rausfährt, auch einen Song anschafft. Ich bin dafür, für den AIDA-Triumphmarsch und nach dem Motto, yay, wir haben es endlich geschafft, mal wieder einen Zug auf Reisen zu schicken.
Solange es, Ja, solange es kein exklusiver Song ist, den du nur dort hören kannst. Das ist nämlich das Problem, das auch hier die Leute dahin getrieben hat. Letztens hatten wir es im Anime-Buster davon. Es hat irgend so ein kleiner Kurz-Anime rausgekommen, den man nur exklusiv in einer Bahnlinie sehen kann. Ne? Das heißt, ja, du, wenn du alle Episoden sehen möchtest, dann musst du erstmal deine Bahnfahrten planen. Ne? Also ein bisschen dämlich.
Aber keine Sorge, hier in Deutschland wird das nicht passieren. Ich meine, schau dir doch mal bitte die deutschen Trailer-Stars an, die du aktuell so wahnsinnig beliebt sind. Ich meine, das ist keine Musik, das ist Nebelkrähen, Scheiße, die einfach nur Massenprodukt ist. Da rennt keiner doch extra zur Bahn. Vor allem nicht zu dieser Bahn.
Das stimmt, erstens das. Und außerdem, manche unserer Züge machen ja tatsächlich eine Abfahrtmelodie.
Ach, echt jetzt?
Ja, das ist so eine Tonleiter im Prinzip. Das machen nicht alle Züge, ich weiß nicht genau warum, aber die machen so ein Dü-Dü-Dü-Dü-Dü. Also ich weiß nicht, ob das praktisch so installiert ist, dass es beim Fahren passiert oder ob das wirklich ein Ton ist, der abgespielt wird vom Zug selbst, aber es gibt es tatsächlich.
Also ich gebe ganz ehrlich zu, das letzte Mal, als ich Bahn gefahren bin, habe ich eigentlich nur fluchende Leute gehört.
Das machen auch, glaube ich, nicht alle Züge. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Integriertes ist im Zug selbst, weil es gibt ja auch so, weiß ich nicht, so Pfeifen oder irgendwas, was so konstruiert, dass es halt beim Fahren vielleicht irgendeine Tonleiter abspielt. Ich weiß es nicht, aber es gibt es tatsächlich. Aber es ist halt nur so eine kleine Melodie, die gespielt wird.
Okay.
Ja, mehr Zug fahren, Leute.
Ja, ich bin ja dabei. Hab heute gerade erst das Deutschlandticket beantragt. Gott, ist das Ding teuer geworden. Ja, aber trotzdem, also das ist halt so eine Sache, wo man sagen muss, schöne Idee, aber seien wir doch mal ehrlich, Leute, ein bisschen nachdenken vorher hätte vielleicht geholfen. So, weil wir gerade bei Zügen sind. In Japan geht der älteste Zug, der noch in Japan rumgondelt, in Rente. Oder wird in Rente geschickt, und zwar bis 2028. Und dabei geht es um die Moha 1-Serie. Die fährt nämlich noch gemütlich durch die Gegend und wird von der Hakone Tosan Railway eingesetzt und ist tatsächlich die älteste Fahrzugreihe, die in Japan noch in Betrieb ist. Und die wurde 1919 eingeführt, so ist richtig. Ja, und tschüss.
1919, meine Güte. Da sah Japan noch anders aus.
Dezent. Übrigens, ursprünglich war das die Chiki 1-Serie. Die wurde nämlich aus Holz gefertigt und erst 1950 zu Stahlwagen umgebaut. Und da bekam sie halt eben Moha 1 als Namen. Man hat zwar versucht, hier und da ein bisschen zu modernisieren, ist jetzt aber zum Schluss gekommen, ja Leute, die Dinger können wir nicht mehr lange reparieren. Weil erstens, da gibt es keinen mehr, der das noch wirklich kann. Und zum anderen, wir kriegen die Materialien einfach nicht mehr.
Ja. Also, okay, das ist in Ordnung. Also, du darfst ins Museum, nachdem du über 100 Jahre Dienst geleistet hast. Also.
Ja, doch. Doch, 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 auf jeden Fall. Nur dürfen sowieso, ich meine, über 100 Jahre mal eben so ein Betrieb ist schon wirklich eine reife Leistung. Und sie hat Erstaunliches geleistet, weil die sind nicht nur eine wichtige Rolle für den Tourismus in Hakone, sondern sie waren ja auch ursprünglich tatsächlich so ein bisschen das Rückgrat des regionalen Verkehrsbetriebes und Millionen Besucher jedes Jahr da drin unterwegs, auch heute übrigens tatsächlich noch. Hinzu kommt, dass sie ein Denkmal für die frühe Elektrifizierung Japans ist.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, es gibt eine ganze Menge Leute, die tun sich an die Details da richtig aufgeilen, weil die Japaner lieben ja auch Züge, ne?
Aber ja, mittlerweile mit nachhaltigen Folgen übrigens.
Ja, du, aber für die meisten anderen Leute würde es ausreichen, wenn du einen brandneuen Zug nimmst und einfach nur das Design von außen anpasst, dass er aussieht wie der alte, und die wären alle glücklich. Ne?
Das da ist wird egal,
ob
passieren.
Im Inne drin, ob da neueste Technologie drin ist, das ist nicht so wichtig, solange es so aussieht.
Um ganz kurz eben deine Theorie übrigens zu unterstützen, weil du hast wirklich vollkommen recht, ist es nämlich so, dass bis die Bahn außer Dienst gestellt wird, bringt das Unternehmen ein aufwendig gefertigtes Modell im Maßstab 1 zu 150 auf den Markt. Ja, die sind eigentlich schon so gut wie ausverkauft.
Jo, die Modellbauer.
Ja, sofort ganz genau. Los. Also Japans Bahnszene ist wirklich sehr speziell. Mittlerweile leider auch nicht mehr ganz so einfach.
Mhm. Die war noch nie einfach, mich glaubst du.
Ja, aber mittlerweile, gerade die Bahnfotografen, da wird die Kritik immer lauter.
Ziemlich aggressiv, das stimmt.
Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Und nicht so gut. So, Gott, oh Gott, oh Gott. Was das heute wieder für die Themen sind. Japan hat ja bekanntlich ein klitzekleines Problem mit immer wärmeren Sommern. Also sprich, der Klimawandel haut da volle Kanone rein und es wird nicht besser. Und das führt tatsächlich dazu, dass Landwirte mittlerweile sagen, wir können keine Mikan-Früchte mehr anbauen, also sprich diese Orangen, sondern wir satteln um auf Avocados.
Okay, Avocados sind einfacher?
Ja, tatsächlich. Oh. Also jein. Beim Anbau erstmal sind nur bestimmte Pestizide erlaubt. Das macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger, weil Japan ist bekannt dafür, sehr gerne Pestizide um die Gegend zu schmeißen. Aber sie halten halt tatsächlich die Hitze besser aus, verbrauchen weniger Wasser. Das ist jetzt komisch, dass ich das mit Avocados im Hintergrund sage. Aber sie brauchen tatsächlich weniger Wasser als Mikan. Und sie sind teurer, weil Japan liebt Avocados. Und über 95% davon werden halt momentan noch importiert. Und dementsprechend ist das wirklich lohnenswert und immer mehr Bauern steigen um. Und dazu kommt, dass Shizuoka tatsächlich gesagt hat, ich meine, das ist eine Mikan-Hochburg im wahrsten Sinne des Wortes. Ja gut, wir sehen da mal zu, dass wir mal eben ganz schnell Avocado-Anbaugebiet Nummer 1 in Japan werden.
Jo, okay. Also gibt man einfach der beliebten alten Orange den Laufpass oder wie?
Mhm. Ganz genau. Ja, du kannst sie halt auch bald nicht mehr anbauen. Es ist zu warm dafür. Die Früchte halten das nicht aus. Ich meine, gut, irgendwann wird man dann von Avocados auf Kokosnuss oder Bananen umsteigen wahrscheinlich, wenn das so weitergeht. Aber erstmal sind es jedenfalls die Avocado.
Ja.
Interessante Entwicklung.
Mhm. Ja. Naja, es ist halt wirklich so. Ich meine, gerade in Südjapan ist in den vergangenen 30 Jahren die Durchschnittstemperatur um 1,3 Grad gestiegen. Das heißt, die Zahl der Hitzetage mit über 35 Grad hat sich damit seit den 1990ern verdoppelt. Das halten die Früchte einfach nicht aus und man muss da was machen. Dementsprechend ist es ja auch so, dass immer mehr große Reisbaugebiete in Japan auch tatsächlich auf andere Sorten umsteigen und damit die traditionellen Sorten aussterben, weil sie wachsen da einfach nicht mehr. Ist ein bisschen zu warm und zu trocken.
Ja, was soll man auch anderes denn machen, als sich was Neues ausdenken?
Das ist heftig, dass es jetzt schon anfängt, dass die ganze Landschaft da umzukramen im Endeffekt, weil man schnell sich anpassen muss, wenn man überleben möchte.
Richtig. So, vor 6 Monaten wurde in Tokio die allererste Babyklappe installiert, und zwar im Sanikukai-Krankenhaus. Das gab ordentlich Kritik, richtig ordentlich Kritik, aber natürlich logischerweise auch Zustimmung. Aber es ist tatsächlich erst die zweite Babyklappe, die noch aktiv ist. Es gab schon mal eine zweite, die war allerdings von einer gemeinnützigen Organisation und da haben die Behörden die Klappe halt zugemacht, so um das kurz einzuordnen. Und jetzt hat das Krankenhaus gesagt, ja, wir ziehen mal Bilanz. Und tatsächlich ist es so, dass alle 2 bis 3 Wochen ein Neugeborenes aufgenommen wird. Das heißt also, man kann sagen, so pro Monat ein Kind. Die Klinik bietet auch neben der Babyklappe die Möglichkeit einer vertraulichen Geburt an, also sprich, bei der die Identität der Mutter gegenüber nur dem Krankenhaus offengelegt wird. Und das ist auch mittlerweile wahnsinnig oft genutzt worden und wird immer mehr. Problem ist, es ist rechtlich halt ein bisschen schwierig, weil es halt immer noch keine Regelung für vertraute Geburten in Japan gibt. Und das ist halt tatsächlich ein Problem, weil da fordert man halt, Leute, wir müssen da was machen. Ich meine, das ist übrigens nicht das erste Krankenhaus, das das fordert. Aber zumindest die Babyklappe rettet Leben. O-Ton des Vorstands der Klinik.
Ja, ich meine, jetzt haben sie die direkte Bilanz. Ne? Sie können es direkt beweisen und sagen, das wird regelmäßig genutzt.
Ja.
Regelmäßig retten wir damit ein Leben. Und genau. Ja, da kann jetzt eigentlich die Regierung sich nicht wirklich davon verschließen. Ne? Und es wird Zeit, dass da mehr Regelungen kommen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann muss man sagen, übrigens, das Chikai-Krankenhaus in Kumamoto, das hat ja als allererstes vertrauliche Geburten eingeführt, und zwar 2019. Und da sind es insgesamt schon 56 vertrauliche Geburten. Und das ist halt wahnsinnig wichtig, weil leider gab es oder gibt es jetzt auch noch, aber es hat abgenommen, immer mehr oder gab es halt mehr Fälle, wo man halt eben tote Kinder gefunden hat, weil die Eltern gnadenlos überfordert waren, das Kind einfach ungewollt und so weiter und so fort. Das ist leider nicht schön. Und damit möchte man dem natürlich entgegensteuern, weil ich meine, wenn du die Möglichkeiten hast, dann erfährst du Gott sei Dank nicht solche oder in der Regel nicht solche schlimmen Gedanken. Und dafür sind das eigentlich super Einrichtungen. Das Problem ist halt, man ist da ein bisschen, ich weiß nicht, skeptisch oder so. Weil es ist halt erst die zweite Babyklappe. Und sagen wir mal ehrlich, in Deutschland sind die Dinger mittlerweile gang und gäbe, soweit ich weiß.
Ja, also es ist ehrlich gesagt ein bisschen Zeitdruck, ne? Weil die Kids werden relativ schnell erwachsen, ne? Und viele von denen würden gerne wahrscheinlich auch adoptiert werden, ne?
Ja.
Und bis dahin muss die Regierung sich mal sputen, dass da Verbesserungen geschafft werden. Ich weiß gar nicht, mit Adoption in Japan, wie gut es da aussieht.
Gar nicht gut. Das Thema hatten wir ja auch vor ein paar Tagen, Wochen. Also die Bereitschaft, ein Kind aufzunehmen, nimmt gewaltig ab.
Ja.
Leider herrscht wohl anscheinend mittlerweile bei einigen so das Ding, ich möchte das perfekte Kind, erfolgreich in der Schule, erfolgreich im Beruf und später übrigens auch für meine Rente erfolgreich. Du bist es nicht, ich tausche das Kind um. Das ist gerade so ein kleiner Volkssport geworden. Richtig schlimm, finde ich.
Bäh.
Ja. Also toll ist es definitiv nicht. So, kommen wir mal zu KI. Ach, mein Lieblingsthema. KI boomt momentan wie nichts Böses. Übrigens, kleiner Fun-Fact, der Chef von OpenAI meinte letztens erst, das ist übrigens eine Blase, das wird irgendwann platzen.
Ja, da erzählst du mir nichts Neues?
Nee, ich bin auch da, warte auch nur noch drauf. Das wird das Lustigste seit dem hier Dotcom-Boom. Das wird wehtun. Naja, das Problem allerdings momentan ist es einfach ein Boom. Und dadurch werden ja natürlich Rechenzentren ohne Ende aus dem Boden gestampft. So, auch in Japan, da gibt es so ein kleines Problem. In Japan gibt es keine richtigen Verordnungen für die Wärmeemissionen. Und Rechenzentren haben bekanntlich große Wärmeemissionen. Und da die blöden Dinger leider auch an Wohngebiete rangebaut werden oder mitten in Wohngebieten entstehen, ja, gibt es halt immer mehr Widerstand, weil die Menschen sagen, Leute, das könnt ihr nicht machen. Mal abgesehen davon, dass ihr uns einen Betonklotz vors Fenster knallt, das verschlechtert doch hier unser Lebensumfeld, weil Tokio ist auch im Sommer schon verflucht heiß und jetzt haut ihr uns da praktisch noch eine Heizung hin.
Ja, das wird noch eine Menge Probleme geben, ja? Laut, heiß, plus es ist richtig stromhungrig. Meine Güte, in Japan hast du sowieso Probleme im Sommer, wenn alle Klimaanlagen angehen. Und das Ding noch dazu?
Warten wir einfach auf die Meldung. In Japan haben alle ihre Klimaanlagen angeschaltet, wenn dann ganz viele Rechenzentren da steht und die Erde ist explodiert. Kennen wir schon, haben wir schon miterlebt, hat dazu geführt, dass irgendwo katzenfressende Aliens aufgetaucht sind. Ja, wer in den 80ern gelebt hat, der weiß, wovon ich rede.
Ich weiß, wovon du redest.
Ja, wer nicht, kann ja mal googeln. Ja, das Problem ist halt, dass da ein bisschen geschlafen wird. Man will diesen Trend natürlich mitmachen, weil wirtschaftlich super, super, super. Und Japan setzt ja auch auf KI, um eben Automatisierung voranzutreiben. Aber bei den Nachteilen ist man mal wieder nicht so weit. Und das ist immer so das Gleiche. Sofern es die Bürger betrifft, hat man so ein paar kleine Punkte in der Regel vergessen. Sehr schlau.
Na, wunderbar.
Also, ja. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass sich das nicht rechtfertigen lässt. Das ist wirklich eine Blase und es ist eine Blase aus künstlich erzeugter Aufregung um das ganze Thema KI, ne, was das alles schaffen kann. Das wird auf jeden Fall dieses Leben verändern und es wird es positiv verändern. Es hat sehr viel Potenzial zu positiven Dingen, aber was die damit machen, ist immer falsch.
Sorry, ich habe mich jetzt ganz viel mit Googles KI-Suche befasst und da bin ich ganz ehrlich, wenn das eine Lebensänderung zum Positiven sein soll, fresse ich eigentlich nicht im Besen.
Nein, wir müssen mal unterscheiden. Also ich denke, Mats meint vor allem in Richtung allgemeine KI, zum Beispiel in der Medizin, gibt es da wunderbare Fortschritte und das, was halt Bullshit ist, ist generative KI, weil, die frisst sich selbst eigentlich nur.
Richtig.
Diese gigantischen Rechenzentren, die so unglaublich viel Strom brauchen, die sind unnötig. Die sind nur für diese ganzen werbeträchtigen Unsinn da, ne?
Ja,
für diese
generative,
für die du massenweise Geld zahlst, wenn du sie im Netz benutzen möchtest.
Ja, vor allen Dingen ist ja gerade das eigentlich das Ding, was wahrscheinlich platzen wird. Also ich meine, wie gesagt, die KI im Betriebsprozess oder so, eigentlich eine gute Idee. So. Jobs werden dadurch dann auch nicht haufenweise verloren gehen, hier und da vielleicht so in der Verwaltung, okay, aber so wirklich nicht, weil du kannst eine KI nicht alles machen lassen. Alleine bei der Telefonhotline, da wird der Kunde wahnsinnig. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe versucht, diese Woche mit Amazon zu telefonieren, das war Horror. Aber es ist halt eben einfach so, die Blase sitzt bei diesen generativen KIs und da müssen wir tatsächlich sagen, die sind durch die Bank weg für den Arsch. Entschuldigung, ist so.
Wenn wir Glück haben, dann entwickelt sich wirklich die nützlichen Verwendungen von KI gleichzeitig parallel mit der Blase auch weit genug, dass diese Rechenzentren dann auch noch Verwendung finden. Weil das ist ja gar kein Problem. Man kann das ja ohne Probleme softwaretechnisch umstellen. Ne? Solange du einen riesen Superrechner da hast, mit was weiß ich wie vielen Servern, kannst du den für alles Mögliche benutzen. Ne?
Ja, aber platzt die Blase, hoffe ich immer noch drauf, dass Google für seine Umstellung auf KI richtig schön auf den Deckel bekommt. Das wäre schön. Ja, ich werde ja noch mal träumen dürfen. So, kommen wir mal wieder zu einem leichten Thema. Naja, leicht ist relativ. Also, in Japan wird ja gefordert, dass sehr, sehr viele historische Stätten barrierefrei gemacht werden sollen. Und da gibt es ja immer wieder Probleme. Zum Beispiel diverse Burgen, so Nagoya, glaube ich, war das, wenn ich mich gerade nicht höre. Irgendwie so in dem Dreh. Jedenfalls gab es da ja mega Streit, weil huch, das verschandelt dann die Burg etc. und so weiter. So, aber natürlich haben auch Menschen mit Einschränkungen oder halt auch ältere Menschen, die eben nicht mehr so können, das Recht, sich das anzuschauen. Warum auch nicht? Und in Kitakyushu ist das jetzt gerade sehr bemerkenswert, denn da steht ja die Burg Kukura. So. Und da hat man jetzt beschlossen, wir machen sie barrierefrei und zwar mit einem ziemlich geschickten Plan. Wir haben den Artikel ja verlinkt, da könnt ihr euch das Bild mal ansehen, wie das gedacht ist, weil die kriegt einfach einen Fahrstuhl, damit die Menschen mit Einschränkungen in den Hauptturm gehen können. Tolle Idee. Und hier ist was sehr Interessantes passiert. Es gibt keinen Widerstand.
Ja, ich schätze mal, das liegt daran, dass das alles im Endeffekt etwas ist, das die Burg nicht antastet. Das wird einfach vor der alten Burgmauer aufgebaut, das Teil, mit dann so einer Brücke, wo man dann drüber laufen kann, ins Gebiet rein. Das ist im Endeffekt, das verschandelt das nicht. Das haben die einfach clever gemacht und fertig.
Ja, die haben sich tatsächlich Gedanken gemacht und auch ordentlich Geld dafür in die Hand genommen, weil diese Burg ist halt eben so ein Tourismus-Hotspot. Mhm. Auch wenn sie übrigens nicht mehr im Original da steht, das muss man auch dazu sagen, die wurde ja wieder aufgebaut und da wurde dann halt sehr viel Beton und so weiter verwendet. Man hat im Prinzip Köln nachgemacht, hässlich, aber es ist wieder da. Entschuldigung, da musste jetzt sein. Aber es ist halt tatsächlich so, man hat sich ziemlich Gedanken gemacht und vor allen Dingen auch das Stadtbild dabei nicht aus den Augen verloren. Und dadurch ist es halt sehr gut aufgenommen worden. Und das ist ein gutes Beispiel tatsächlich für andere historische Bauten in Japan.
Ja, weil es ja schon öfter so ein Diskussionsthema bei gewissen Burgen oder auch anderen historischen Bauten ist, wie man das am besten löst. Und wir hatten auch, glaube ich, mal eine Weile darüber gesprochen, dass so ein freistehender Fahrstuhl eigentlich so die cleverste Lösung ist.
Ja, aber wir haben dann leider auch mal einen Premierminister gehabt, der sich darüber lustig gemacht hat, aber hust und so weiter. Das ist alles so eine Sache, wo man sich so denkt, ach Leute, muss nicht sein, man kann, wenn man will, ohne Probleme. Man muss nur mal auf die Stimmen drumherum hören. So, und dann kann man auch einen Vorschlag finden, der funktioniert. Und das hat man hier wunderbar gemacht.
Ja. Finde ich schön.
Ja, finde ich auch super.
Ein Erfolg.
Ja. So, kommen wir noch zum Abschluss zu einer ganz, ganz leichten News. Jetzt mal Hände hoch, wer Nana Chan kennt.
Ich glaube, du hast mich gerade auf falschem Fuß erwischt. Ich weiß nicht, worum es geht.
Ich habe auch keine Ahnung. Tut mir leid.
Ich bin mal wieder gut. Also, Nana Chan ist eine Kultfigur in Nagoya. Und zwar steht die am Bahnhof und es war ursprünglich meine Werbefigur für das Kaufhaus Maitetsu. Hat sich aber unglaublich schnell zu einer Kultfigur halt entwickelt und die steht da halt eben immer noch. Und zwar seit 1973, ist eine sehr, sehr interessante Figur tatsächlich. Ist so typisch 70er Jahre, wie man sich halt die Zukunft vorgestellt hat, Figürchen. Und das Problem ist halt, dass das Kaufhaus bald geschlossen wird, weil das Ganze wird nämlich umgebaut. So, und deswegen muss das Kaufhaus da weg. Und Nana-chan soll natürlich erhalten bleiben und dementsprechend hatte Nana-chan, und ich sage jetzt O-Ton, wie es die japanischen Medien geschrieben haben, ihre erste Gesundheitsinspektion.
Jo. Interessant, okay.
Ja, man hat sie halt komplett vermessen, innen, außen und so weiter mit 3D-Scannern und so weiter, also sprich, ob es halt Materialermüdung gibt und Schäden an Verbindungselementen vorliegen, damit man diese Figur später ohne Probleme umziehen kann. Weil sie soll einen neuen Standort bekommen, man weiß noch nicht ganz wo, aber man ist halt dabei. Und tatsächlich ist die Figur in ziemlich gutem Zustand.
Es gibt ja einige von diesen Figuren, die sehr beliebt sind und bekannt. Hachiko ist wahrscheinlich die bekannteste. Ne? Der treue Hund, der sein Leben lang auf seinen Besitzer gewartet hat. Ne? Aber Ich habe noch nie gehört, also ich habe schon gehört, dass sie Hachiko auf jeden Fall pflegen und instand setzen, aber bei anderen Sachen haben sie es wahrscheinlich ein bisschen vergessen, also Sachen, die nicht so beliebt sind. Es gibt ja sowieso die Sache in Japan, dass einiges baufällig ist, weil man es viele Jahrzehnte ignoriert hat. Ne?
Ja, glaub, Schulen zum Beispiel.
Schulen oder Brücken oder das Wassersystem, die Wasserleitungen. Ne?
Ja. Kleiner Funfact, mal eben ganz kurz zu den Schulen. Wir klagen ja hier um die Wette schon über unsere Schulen, weil die sind ja in saumiserablen Zustand. Man denkt immer so, in Japan sind die Schulen so wahnsinnig gut und so weiter und so fort. Nee, die sind eigentlich fast alle baufällig.
Darfst du aber nicht mal laut genug husten, sonst bröckelt der Putz von der Wand.
Ja, nur die Toiletten sehen besser aus. Das muss man dir tatsächlich lassen. Also das haben die besser hingekriegt als wir. So, zurück zu den Figuren. In Oyama gibt es zum Beispiel die Figur des Kintaro. Das ist so eine Legende. Und da hat man halt so eine Figur aufgestellt. Und diese Figur prägt tatsächlich die regionale Entwicklung. Ist total cool. So, und gerade hier Nana-chan sorgt halt eben auch, dass Touristen extra in die Stadt fahren. Und deswegen möchte man sie natürlich behalten. Und es gibt sehr, sehr viele solcher Figuren, von denen ihr wahrscheinlich noch nie was gehört habt, und ich auch nicht, die dafür sorgen, dass ja Fans halt rankommen und immer wieder kommen. Weil das ist so ein regionales Symbolbild so mit Wiedererkennungswert.
Ja.
Also ich habe das Foto 1973 bei der Ausstellung gemacht, jetzt stehe ich wieder davor und heute ist 2026.
Ja, nee, bei uns ist das eher weniger. Wir haben da schon ein paar Figuren rumstellen, das sind halt immer so das ernsthafte Geschichtliche, ne? Da ist der Bismarck oder da ist irgendein Erfinder oder in Dings unten am Bodensee ist der Zeppelin. Mit seiner Statue, aber
Maskottchen haben wir nicht. Oh Gott, wie heißt er denn? Das Hermannsdenkmal zum Beispiel. Mhm. Das ist übrigens sehr lustig, weil das wird ja vor allen Dingen in rechten Szenen gefeiert. Das hat damit überhaupt nichts zu tun und übrigens so lange gibt es das Denkmal noch gar nicht, aber passt schon, schöne Idee.
Meine Güte.
Ja, das ist immer so eine Sache, so ein bisschen geschichtlich haben es ja manche nicht so, ne? Na, jedenfalls ist es eine schöne Sache. Ich hätte ganz gerne auch sowas in Deutschland. Gerne auch aus Lego.
Mir fällt nur eine Figur eigentlich ein, das wäre die Maus, oder?
Ja,
ja Maus, stimmt doch, die Maus.
Die Maus. Letztens etwas angeschmuggelt wurde und alle mit sehr viel Liebe sie dort verarztet haben. Und so.
Damit das war gerettet auch sehr haben, tatsächlich.
Genau, es war sehr süß, die Story. Aber es zeigt auch, dass halt so kleine Sachen durchaus den Menschen wichtig sind. Ne?
Mhm. Übrigens, wenn nochmal jemand auf die Idee kommt, die Maus anzuzünden, gibt es Ärger auch von mir. Geht aber gar nicht.
Ja, wer macht denn sowas? Die arme Maus, die hat doch niemandem was getan.
Ja, echt jetzt. Geht doch nicht. So, liebe Leute, wir sind durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir wünschen euch wie immer eine tolle Woche. Und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, wir haben da so eine Webseite, sumika.com. Da könnt ihr gerne hinkommen. Da haben wir jeden Tag News für euch. Ansonsten wäre es cool, wenn ihr uns eine tolle Bewertung geben würdet. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Habt uns lieb, wir euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.